Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Viertelstunde, denn heute werde ich euch ein Spiel empfehlen oder einigen von euch ein Spiel empfehlen, dessen Kernspielmechanik ich nicht besonders gut finde. Und das werde ich tun mit dem Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo, hallo.
Ja, wie kommt es zu diesem Widerspruch? Das wird ein bisschen Gegenstand der heutigen Episode sein. Ich habe nämlich gespielt ein kleines Spielchen namens Harvest 2. Und das wurde mir verkauft vom Internet und von den Tests dort draußen als ein XCOM im Wilden Westen mit ein paar übernatürlichen Elementen noch dazu. Und ich hatte den Vorgänger, den Hardwest 1, ist glaube ich schon einige Jahre her, dass der erschienen ist. Der ging auch so ein bisschen in die Richtung. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Das hier sah interessant aus, hat gute Kritiken abbekommen und wurde vor allen Dingen immer wieder für mich als XCOM-Fan als XCOM im Wilden Westen beworben, in Anführungszeichen. Oder dieser Vergleich wurde sehr, sehr häufig gezogen. Und es stellt sich raus, ja, ich habe es aus diesem Grund gekauft und es ist nicht wie XCOM im Wilden Westen. Es ist gewissermaßen, wie jemand auf Twitter geschrieben hat, das borge ich mir jetzt einfach, die Antithese zu XCOM, was die Kernspielmechanik angeht. Und ich hoffe, das sorgt für eine interessante Folge. Der ein oder andere wird sich jetzt schon denken können, warum ich es vielleicht empfehlen kann, ohne dass ich es sonderlich mag.
Ja, die Sache mit den XCOM-Klone oder XCOM-ähnlichen Spielen ist schon ein bisschen tricky. Man hat so ein Spiel wie Hardwest 2, schaut aus der Ferne drauf, sieht, dass da Rundenkämpfe taktischer Art durchgeführt werden mit so einem Schachbrett-ähnlichen Grid. Man sieht diese Deckungssymbole, das mit so einem Schild angezeigt, dass der Gegner oder dass die Spielfigur an dieser Stelle, wenn du sie dahin parkst, halbe oder volle Deckung haben wird und weißt dann, das ist eine gute defensive Position und denkst in der Sekunde auch XCOM-Klon. XCOM, das ist XCOM-Gameplay. Aber der Unterschied liegt im Detail. Teufel.
Ja, in der Kernspielmechanik eigentlich. Zu der kommen wir dann gleich. Ich will mal kurz ein paar Takte dazu sagen. Wie gesagt, wurde kürzlich released. Ist auch so ein Mid-Price-Spiel. Ich habe es jetzt für 22 Euro bei Steam gekauft.
Hast du den Vorgänger gespielt?
Nein, hatte ich ja vorhin, glaube ich, gerade erwähnt. Ach so, der ging komplett an mir vorüber. Ich wusste
2015, und zwar von einem anderen Studio. Ganz seltsam. Genau. Genau. Creative Forge Games aus Polen hat den Vorgänger entwickelt. Da erinnere ich mich sogar an irgendeinen Termin in einem Hotelzimmer in München, wo so ein ganz bescheidener Entwickler auf so einem rumpeligen Gaming-Notebook einen sehr rumpeligen Prototypen hatte, eines doch durchaus ambitionierten Spiels. Und Hardwest 1 war ein XCOM-Klono. Haben sie aber das Spiel rausgegeben an den Entwickler des neuen Teils, der heißt, was haben wir hier? Wo ist der richtige Tab? Ice Code Games. Rauslizenziert praktisch. Die haben auch ein polnisches Studio, haben die Hardwest-Lizenz gegeben und laut Wikipedia dürfen die sich 50% der Sales behalten bei diesem Publishing-Deal. Ganz seltsam, warum sozusagen da ein anderes Studio dran arbeitet, aber wohl auch in Kooperation mit den Original-Hardwest-Entwicklern. Aber sie haben schon ein bisschen was Eigenes gemacht. Das sind nicht mehr dieselben Leute. Das ist ein seltsamer Deal. Und das Spiel scheint sich ja auch ein bisschen verändert zu haben. Ist auch eine komplette Neuerfindung der Story.
Also genau, storytechnisch hat das nichts mit Hardwest 1 zu tun. So wird es zumindest überall kolportiert. Ich kann das natürlich nicht verifizieren, weil ich Hardwest 1 nicht gespielt habe. Aber die Informationen sozusagen kann man sich von da draußen holen. Also ich hatte auch nie das Gefühl, als hätte ich irgendwie einen Vorgänger spielen müssen. Ganz im Gegenteil, das wirkt vollkommen eigenständig und ich habe nie irgendwelche Referenzen oder so. Wenn die drin sind, habe ich sie nicht bemerkt. Das kann man sehr gut als eigenständiges Spiel spielen. Und das fängt mit der Geschichte auch halbwegs interessant an. Nämlich es gibt dort eine Posse, also eine Gang aus Outlaws, angeführt von einem gewissen Outlaw namens Jin Carter, der zusammen mit drei anderen Gangmitgliedern einen Zug überfallen möchte. Und zwar einen Zug, von dem nachgesagt wird, dass er eine Art Geisterzug sei. Und daran glauben die natürlich nicht. Ist doch alles nur dummes Waschweibergeschwätz. Wir holen uns jetzt den Zug und da sind bestimmt ganz, ganz viele Wertgegenstände und Kohle und so weiter an Bord. Und dann ist die erste Tutorial-Mission auch, wie wir diesen Zug überfallen. Und da werden wir sozusagen an die ganzen Spielmechaniken ein bisschen rangeführt. Wir kriegen auch gleich mit, dass es so einen besonderen Missionstyp in diesem Spiel gibt, nämlich Überfälle zu Pferd, hauptsächlich dann bei fahrenden Zügen, die sich ein bisschen anders spielen als die normalen Einsätze und auch relativ cool sind, weil man dann auch eine viel höhere Beweglichkeit hat mit den Figuren. Die können dann aufs Pferd hüpfen, einmal auf die andere Seite des Zuges reiten. Das ist ganz nett umgesetzt. Das ist auch abwechslungsreich und das habe ich so in der Form auch noch nicht gespielt. Dafür ist halt die Tutorial-Mission jetzt nicht ganz so repräsentativ für das, was 80% des weiteren Spiels macht. Aber wir ballern uns also in dieser Tutorial-Mission bis nach vorne zur Lokomotive vor und dort warten dann plötzlich übernatürliche Geisterwesen auf uns mit dem Lokführer. Und wenn wir den halt geschlagen haben, stellt sich raus, dass der Lokführer der Teufel ist. Ach. Und um unser Leben zu retten, spielen wir mit dem gegen den Teufel eine Partie Poker, bei der der Teufel gewinnt, weil er nämlich gecheatet hat. Ja, Teufel. Und uns dann daraufhin oder der Posse die Seelen klaut. Und dann scheint eins der Gangmitglieder, ein junges Mädchen namens oder eine junge Frau namens Flynn, scheint uns noch in letzter Sekunde mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten retten zu können. Auf jeden Fall stranden wir dann gewissermaßen im Wilden Westen, sind seelenlos und müssen den Teufel jagen, um unsere Seele zurückzukriegen.
Das ist ja in diesem Weird West Genre angesiedelt, dem etwas übernatürlichen, etwas düsteren Wilden Westen, wo eben jede Menge übernatürliche Horror-Klischees, vielleicht auch eine Prise Steampunk mit all den guten alten Western-Klischees verquirlt werden. Und dass man irgendwie zu Beginn bereits einen fahrenden Zug ausraubt, ist ja schon mal irgendwie ein Einstieg mit so einer richtigen klassischen Klischeekarte, ja, plus 4.
Ja, also es lässt sehr wenige Western-Klischees aus, sondern garniert die noch sehr, sehr großzügig mit Horror-Klischees oder mit so übernatürlichen Klischees. Also man sollte hier von dem Spiel um Gottes Willen keine, ich sag jetzt mal, ernstzunehmende Story erwarten. Das Ding nimmt sich auch an keiner Stelle selbst sonderlich ernst. Das ist schon absichtlich ziemlich großer Scheiß. Und als das, was es ist und als das, was es, glaube ich, sein möchte, funktioniert es für mich gut. Ich würde nicht sagen sehr gut, weil an manchen Stellen sind die englischen Sprecher, merkt man halt einfach an, dass das jetzt nicht die erste Sprechergarde ist, die man anheuern kann. Die Dialoge und die ganzen Texte im Spiel sind solide geschrieben, aber jetzt nicht herausragend. Das ist jetzt kein Sunless Sea oder sowas, was das Writing angeht. Aber das will es auch, glaube ich, gar nicht sein. Das will halt eine klischeehafte Western übernatürlich Groschenroman-Geschichte erzählen und das tut's.
Dieses übernatürliche Western-Genre ist auch in letzter Zeit ein bisschen populärer geworden. Ich weiß nicht, wie es da mit TV-Serien aussieht, aber es gab auch also ein Weird West-Rollenspiel in Echtzeit mit ein bisschen Immersive-Sim-Elementen, auch so aus einer Top-Down-Perspektive. Das ist, glaube ich, auch erst 2021 erschienen. Nee, 2022, Ende März. Hat aber eher so teils ein bisschen gemischte Kritiken. Ist ganz witzig, dass dann so die Schlagzahl sich von Spielen ausgerechnet häuft, die ein ansonsten eher unverbrauchtes Genre benutzen. Aber ich finde das ganz sympathisch.
Ich auch.
Es ist eine gute Mischung.
Ich auch. Also ich mag tatsächlich Wild-West-Spiele und das Szenario. Und ich guck, würde jetzt auch, wenn es mehr Western gäbe, auch die erleben ja so ein ganz kleines Revival. Ich guck die auch tatsächlich ganz gerne. Das ist wahrscheinlich noch kindheitsgeprägt, weil als ich klein war, also keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 oder so, waren so ziemlich die einzigen Filme, die einen als Kind interessiert haben und die im Fernsehen tatsächlich liefen auf unseren 4 Kanälen oder 3, die wir damals nur noch hatten, waren halt irgendwelche Westernfilme. Und mein Vater hat die unheimlich gerne geguckt, also Western, alles, was mit Western zu tun hatte. Und dann durfte ich auch immer lange aufbleiben am Wochenende zum Beispiel, weil ich mit meinem Vater noch einen Western geguckt habe. Ach, deswegen habe ich so ein Fable dafür, ist wahrscheinlich die romantische Kindheitserinnerung. Bei meinem Vater war das total krass, der hat auch unsere kleine Farm geguckt. Alles, was im Wilden Westen gespielt hat. Ich habe irgendwann mal scherzhaft gesagt, wenn sie Tennis mit Hüten spielen würden, würde mein Vater Tennis gucken.
Ah, und ich erinnere mich an mein DDR-TV-Idol Gojko Micik, der Winnetou gespielt hat in den guten alten DDR-Karl-May-Verfilmungen.
Ich glaube, da habe ich nie eine davon gesehen.
Ist okay.
Ich kenne nur die mit Pierre Brice. So hieß er doch, glaube ich, oder? Ja.
Ja, ihr hattet auch das falsche Sandmännchen im Westen, macht aber.
Aber es wurde doch bei euch gedreht im Ostblock. Hier, ja. die unsere Winnetous bei euch gedreht.
Echt? Auch die.
ich bin mir ziemlich sicher, die wurden in Tschechien oder so, wurden die gedreht. Oder im Kroatien, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht im tatsächlichen Wilden Westen.
Nee.
Aber kommen wir zurück zu diesem Spiel. Das ist also die Story-Prämisse. Im Laufe des Spiels steigt unsere Posse dann auf 6 Mitglieder an. von denen allerdings immer in jeder Mission nur 4 dran teilnehmen dürfen. Also wir müssen uns am Anfang dann aussuchen, wenn wir alle Gruppenmitglieder beisammen haben, mit welchen 4 wir in diese spezifische Schlacht ziehen wollen. Die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten, zwar insbesondere unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Jede Figur hat einen ganz besonderen Skill, den man dann im weiteren Spielverlauf teilweise noch upgraden kann, Schrägstrich den Figuren andere Upgrades verpassen kann, allerdings nicht über ein Level-System, wie man das aus XCOM kennen würde. Unsere Figuren steigen keine Stufe auf, sondern im weiteren Spielverlauf finden wir durch Hauptmissionen, durch optionale Missionen, durchs Erkunden der Spielwelt, finden wir Spielkarten, also wie in so einem Poker-Kartendeck. Und die können wir auf unsere Gruppenmitglieder verteilen. Das ist ein ganz interessantes kleines System, weil je nach Figur, wenn wir also in den Charakterbildschirm gehen, siehst du bei der Figur eine ganze Reihe von Fähigkeiten oder Traits oder Eigenschaften, die diese Figur freischalten kann. Und die siehst du auch alle schon dargestellt. Und dann steht aber dabei, welche Pokerhand benötigt wird mit den Spielkarten, um diesen Skill freizuschalten. Und dann ist vielleicht bei einer besonders starken Fähigkeit steht da, du brauchst einen Straight, also eine Straße. Und bis du halt die entsprechenden Karten hast, um eine Straße für diesen Charakter zu bauen, kann eine ganze Weile vergehen. Und vielleicht stehst du auch da und sagst, naja, bei dem könnte ich jetzt die Straße komplettieren, dafür verliere ich bei einem anderen, keine Ahnung, das Paar oder den Drilling, den der auf der Hand hat, und dann verliere ich da eine Fähigkeit. Das ist ein interessantes System, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, funktioniert, finde ich, auch ganz gut. Aber hier ist dann so ein Punkt, wo ich sagen würde, und das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad totale Geschmackssache, aber wo ich sagen würde, hier vermisse ich das Aufpäppeln meiner XCOM-Figuren. Also das ist so der erste Punkt, wo man sich gewahr werden muss, in der Hinsicht funktioniert es nicht wie XCOM. Es ist kein so langsames Hochpäppeln der Figuren. Wir bekommen vorgegebene Charaktere, die sind solide, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Und nach ein paar Stunden stehe ich da und denke mir, boah, meinen eigenen kleinen Squad hochzupäppeln wie in XCOM, denen auch noch selber Namen geben zu können, das Aussehen verändern zu können, das funktioniert für mich besser als diese vorgefertigten Figuren hier. Mhm. Das ist halt so ein Fall von, für andere Leute funktioniert's anders. Das ist nichts, was ich kritisieren kann, sondern wo man einfach wissen muss, hier ist es, das ist die erste Stelle, wo es nicht ist wie XCOM.
Ja, gibt viele Stellen, wo es nicht ist wie XCOM. Ich habe mich auch ein bisschen informiert und vorher Reviews gelesen. Ich finde das sogar irgendwie eine ganz witzige Entscheidung. Auf der einen Seite bei XCOM hast du Archetypen, die du dann wirklich füllst mit konkreten Entscheidungen, wie du diesen Charakter benennst, wie er aussieht, wie du ihn entwickelst in seiner Skillung. Da sind auch verschiedene Schwerpunkte möglich. Und hier hast du eher diese vorgefertigten Charaktere, die auch schon ihren vorgefertigten Spielstil haben, den du bloß mit diesem Kartensystem praktisch entfesselst. Zum Verständnis bei diesem Upgrade-System, wenn da jemand einen Skill hat, der mit einem Straight freischaltbar ist und vielleicht noch einen Skill, der oder sagen wir mal, ein Skill braucht 2 Paare und du hast aber einen Straight, sind dann die 2 Paare auch freigeschaltet, schlägt die größere Pokerhand?
So wie ich das mitgekriegt habe, es ist, hatte nie den Fall, dass,
also brauchst du den Royal Flush, um praktisch einen Charakter komplett zu entfesseln?
Nee, so wie ich das verstanden habe in dem Spiel, jetzt fragst du mich aber was, das ist mir gar nicht aufgefallen beim Spiel. Nee, so wie ich das verstanden habe, du suchst dir aus, welche Fähigkeit du haben willst. Okay. Und wenn du das eine, also bei 2 Paar hast du natürlich das eine Paar drin, bei 4, weißt du, bei einem Vierling hast du den Drilling mit drin, aber so wie ich das verstanden habe, schaltest du nicht alles unten drunter automatisch mit frei. Zumindest ist mir das nicht aufgefallen, dass das so gewesen wäre. Ich habe es allerdings auch nur in Anführungszeichen 6 Stunden gespielt. Okay. Also ich habe noch nicht so viele Karten beisammen, weil, das sei an dieser Stelle gesagt, das ist ein 30-Stunden-Spiel nach allem, was ich im Internet gelesen habe.
Erzähl mal was zur Spielstruktur, denn ich kann mir vorstellen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich weiß, es ist kein XCOM, du hast dazwischen keine Basis zu bauen, du hast nicht irgendwie dieses Metaspiel einer intergalaktischen Bedrohung. Nee, es scheint wohl ein bisschen anders zu funktionieren. Wie ist denn das strukturiert? Was ist zwischen den Missionen und wie lang sind die Missionen?
Zwischen den Missionen ist so eine Erkundung aus der Vogelperspektive. Mhm. Du hast also deine Figuren, Die sitzen auf ihren Pferdis und die schickst du dann so per Mausklick, so ein bisschen wie bei, kann man sich so ein bisschen wie bei Diablo, keine Ahnung, oder sowas vorstellen, oder wie bei, wer Wasteland 3 zum Beispiel gespielt hat, dort die Erkundung der Oberwelt. Also wir sehen, wir haben unsere Figuren, die auf den Pferden reiten, das Ganze aus einer weit rausgesoomten Vogelperspektive, und dann decken wir eine Karte auf, wo es unterschiedliche Dinge gibt, also so Points of Interest, Städte gibt es, alte Minenschächte, und da haben wir immer so einen kleinen Teil dieser Gesamtweltkarte, den wir zwischen den Missionen erkunden können. In der Regel geht's dann an einer Stelle mit der Hauptstory weiter, und es gibt noch so 2, 3 andere optionale Sachen. Das kann mal ein optionaler Kampf sein, oder in vielen Fällen ist es so eine optionale kleine Erzählsequenz, wo das Ganze dann wie bei so einem Abenteuerspielbuch letztlich abläuft. Also du bekommst so ein kleines stilisiertes Bild, und dann gibt's vielleicht einen Dialog, und dann gibt's unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten, was man an diesem Ort machen kann. Also man ist vielleicht in irgendeinem am Verfall begriffenen Haus und kann das durchsuchen, aber dann kommt es zu dem Punkt, wo das Hausdach einkracht, das alles wird über Texte erzählt, und jetzt kann ich mich entscheiden, nehme ich noch schnell, keine Ahnung, das Verbandszeug da drüben mit oder die Waffe von da vorne. Und solche kleinen Entscheidungen, damit wird das Ganze, und solche kleinen Ereignisse, damit wird das Ganze angereichert. Die sind häufig, auch wenn sich die Charaktere zu Wort melden, auch voll vertont. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Sprecher sind solide, aber nichts Herausragendes. Und so als Zwischenauflockerung funktioniert das ganz gut. Also ich mochte diese ganzen Erkundungspassagen, mochte ich ganz gerne, weil das halt ein bisschen eine Tempoveränderung ist, dass du nicht einfach Kampf, 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 Kampf hast. Bei XCOM gibt's ja noch das ganze System mit dem Basenbau und mit dem Upgrade der Basis. Das haben sie hier halt ersetzt durch diese kleinen Erzähl- und Erkundungspassagen, und die funktionieren ordentlich.
Ist das Spiel einigermaßen linear, oder hast du irgendwann eine ganze Reihe an Missionen, die du auswählen kannst?
Nee, so wie ich es gespielt habe, ist immer Mission, also in der Regel Mission, Erkundung und so weiter. Also ich wäre noch nicht an dem Punkt angelangt, dass ich da irgendwelche Weggabelungen und so weiter hätte. Habe auch nichts davon in entsprechenden Berichten gelesen. Würde also eher annehmen, dass das eher linear bleibt, aber das ist auch echt nichts Schlimmes. Nee. Also das in der Kombination, wie es gemacht ist, funktioniert es im Grunde wirklich gut.
Das hat ja auch das von mir wirklich gemochte Mutant Year Zero Road to Eden so gemacht. Das war praktisch ein narratives, eher lineares, kleines Spiel mit XCOM-Gameplay, wirklich mit XCOM-Gameplay. Das hat mir sehr gefallen, dass es eben nicht dieses Monster war mit 3/4 Stunden Missionen, von denen ich irgendwie 50, 60 Stunden investieren muss und noch so ein Metagame stemmen, um irgendwann gegen Ende zu kommen. Ich fand das sehr angenehm, dass Mutant Year Zero ein bisschen beherrschbarer, ein bisschen kompakter war. Und das scheint hier auch ein bisschen zu sein. Dann komm doch mal ein bisschen zu den Missionen, bitte. Sind hier auch so 45 Minuten Puzzle-Monster dabei, wo man sich ewig rumtüftelt und durchtüftelt? Wie groß sind die und welche Missionsvielfalt gibt es?
Es gibt im Grunde 2 Missionstypen. Das eine ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, die eher selten vorkommen, die Missionen auf dem Rücken eines Pferdes, ja, mit so Überfall und Pferden, die nochmal sich deutlich anders spielen als die normalen Missionen, aber die kommen eher selten vor. In der Regel hast du eine Missionen, die fangen recht überschaubar an. Da ist eine schöne Progression, auch gerade am Anfang dabei, übersichtlich erste Mission, dann wird's eskaliert sozusagen, die Größe und die Anzahl der Gegner eskaliert schon relativ früh. Bislang war das auch alles von den Umgebungen und von den Gegnern abwechslungsreich genug, um sich darüber nicht beklagen zu können. Das Ganze funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, und deswegen kann man wahrscheinlich an den Punkt kommen und sagen, ach, das ist doch XCOM. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert es natürlich ähnlich. Also es sind Rundentaktikkämpfe, wir bewegen unsere Figuren eben rundenweise, und wenn unsere Runde rum ist, kommt der Gegner dran. Das ist keins dieser Spiele, wo dann ausgetüftelt wird, es gibt eine gemeinsame Kampfrunde und dann kommt mal meiner dran und dann 2 Gegner und dann der andere von mir, sondern es ist dieses klassische, erst meine ganze Gruppe, dann der Gegner. Es gibt Aktionspunkte, jeder Charakter hat 3 Aktionspunkte, und eine Besonderheit ist, dass es vollkommen egal ist, in welcher Reihenfolge du deine Aktionen durchführst. Bei vielen Spielen dieser Bauart ist es ja so, dass du nach dem Angriff keine keine Aktion mehr machen kannst, der beendet automatisch. Hier ist es nicht so. Hier kannst du angreifen und danach, keine Ahnung, nochmal Verbandszeug benutzen. Oder du kannst angreifen und danach dich wegbewegen vom Gegner oder auf den Gegner zubewegen. Hier ist also völlig irrelevant, in welcher Reihenfolge du die Aktion machst. Es gibt natürlich unterschiedliche Aktionspunkte pro Aktion. Das heißt, ein Pistolenschuss zum Beispiel kostet 2 Aktionspunkte. Ein Gewehrschuss kostet 3. Ein Nahkampfangriff kostet 1. Und so ergibt sich so auch unterschiedliche Taktiken je nach Gruppenmitgliedern, die du dabei hast und deren, insbesondere deren Spezialfähigkeiten. Es gibt einen amerikanischen Ureinwohner, den du von Anfang an hast, Laughing Deer heißt der, also lachendes Reh übersetzt, und der ist halt offensichtlich auch, was seine Spezialfähigkeit, nämlich so einen Sprint-Nahkampfangriff zu machen, der mehr Schaden macht, je mehr Felder er überbrückt, während er mit der Machete auf den Gegner zustürzt. Da sieht man auch schön zum Beispiel, dass die Figuren ziemlich in ihren Rollen gefangen sind. Klar kannst du dem auch eine Pistole geben, und das ist gar nicht blöd, das zu machen, weil nicht immer der Nahkampfangriff richtig ist, aber der ist jetzt halt auch aufgrund seiner Spezialfähigkeit in der hauptsächlich Nahkampfrolle ein bisschen gefangen. Also da hast du nicht die Flexibilität, die du vielleicht bei einem XCOM hast. Und jetzt haben wir eben diese Runde, 3 Aktionspunkte. Es ist wurscht, in welcher Reihenfolge wir die machen, beziehungsweise es ist gar nicht so sonderlich wurscht, da kommen wir gleich dazu. Und nach uns sind die Gegner dran, und auch da funktioniert das ähnlich erstmal wie bei XCOM, nämlich die Gegner sind statisch auf der Karte und wachen gewissermaßen erst auf, wenn wir in ihre Nähe kommen. Und dann verteilen sie sich so überall, und dann ergibt sich für unsere erste Kampfrunde, weißt du, dann hast du die Gegner sozusagen aufgeweckt, und dann kommen so 3 auf dich zu, und die Scharfschützen verschanzen sich hinten irgendwo auf einer erhöhten Position, und dann macht's bumm, und jetzt ist sozusagen die Schlacht gestartet, beziehungsweise die erste Kampfrunde dieses Abschnitts, und je nach Levelgröße können das 4-5 Mal solche Gruppen sein, die wir dann gewissermaßen aufwecken, während wir uns durch den Level bewegen. Deswegen, wir sollten beim Bewegen durch den Level auch immer relativ vorsichtig sein, damit, wenn wir eben so eine Gegnergruppe aufscheuchen, unsere Figuren auch beisammen stehen, damit sie mehr taktische Möglichkeiten haben, denn jetzt kommt der Teil, an dem das Spiel nicht ist wie XCOM. Und wo ich jetzt sagen würde, der Kampf ist ja schon die Kernspielmechanik dieses Spiels. Und während XCOM in der Regel, klar kann man auch situativ anders machen, aber während XCOM in der Regel ein taktisch behutsames, oftmals etwas Defensives und sehr, sehr auf diesen Overwatch-Modus, also ich schicke meine Charaktere in diesen, bei XCOM heißt der Overwatch-Modus, das heißt, wenn sich der Gegner bewegt und in die Schussreichweite meines in Overwatch positionierter Figur gerät, dann schießt die automatisch auf den. Und das ist quasi, ich würde nicht sagen, die Kernspielmechanik von XCOM, spielen noch eine andere Sache eine Rolle, aber in den Kämpfen halt eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Einzelelement auf dem Weg zum Erfolg, dass du das vernünftig und gut einsetzt, was es eben eher zu einem etwas zögerlicheren, defensiver vorgehenden System macht und Aggressivität im Kleinen belohnt, aber selten im Großen. Und hier haben wir ein System bei Hard West, das diametral anders funktioniert, deswegen der Lensquid Bird Rider, mit dem ich mal eine Sonntagscast zu Genshin Impact gemacht habe, der hat bei mir auf Twitter kommentiert, mir das sei die Antithese und zu XCOM, und ich stimme dem Ganzen zu, denn Hard West 2 belohnt und erfordert hyperaggressives Vorgehen in den Kämpfen. Es gibt nämlich eine Mechanik, und das ist eigentlich die Kernmechanik hier, die vielleicht, weißt du, wo man sagen könnte, was für XCOM das Overwatch ist, ist für Hard West 2 das Bravado. Und zwar funktioniert es folgendermaßen: Wenn einer deiner Charaktere einen Gegner erledigt, also der Gegner ist danach tot, nicht angeschossen, sondern totgeschossen, dann bekommst du alle deine Aktionspunkte wieder. Du hast quasi nochmal eine freie Runde mit dieser Figur. Und wenn du noch einen umschießt, kriegst du nochmal deine Aktionspunkte zurück. Und das kannst du, diese Killstreaks kannst du theoretisch beliebig lange erweitern. Solange ein Charakter einen Gegner umbringt, werden seine Aktionspunkte wieder aufgefüllt. Und es ist auch wurscht, ob er das mit einem Nahkampfangriff, mit einem Fernkampfangriff, mit Dynamit, mit was auch immer tut. Gegner tot, alle Aktionspunkte für den Charakter wiederhergestellt. Und das bedeutet, dass in der Praxis sich das Ganze erstmal für XCOM-Kenner, also mir ging es so, völlig unintuitiv gespielt hat. Ich bin am Anfang schon an der zweiten oder dritten Mission am ersten Kampf und ich dann so, wieso gehe ich hier ein in der zweiten Mission an diesem Kampf? Was ist denn hier los? Und dann fuchst du dich ein bisschen in diese Mechanik rein, realisierst, wie wichtig diese Mechanik handfester Natur ist, um diese Dinge überhaupt zu schaffen, weil du nämlich mit dieser Mechanik im Hintergrund deine Attacken planen musst. Und ich will ein Beispiel dazu geben, denn jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Fall und den hatte ich auch tatsächlich, da gehe ich durch eine Tür aus einem Gebäude heraus, gegenüber steht direkt ein anderes Gebäude mit so einer Balustrade oben und hinter dieser Balustrade haben sich gerade 4 gegnerische Scharfschützen mit 5 Hitpoints jeweils versteckt. Und jetzt das normale XCOM-Vorgehen wäre irgendwie erstmal bloß ein bisschen vermeiden, sozusagen denen in die Schussbahn reinzulaufen.
Alle meine Deckung,
gucken, ob ich die geflankt kriege, oder ob ich die einzeln irgendwie rauslocken kann. Und hier ist das richtige Vorgehen, ist hier folgendes. Du hast eine Figur, die heißt Flynn, diese junge Dame, die ich eingangs erwähnt habe, deren Spezialfähigkeit ist, dass sie ihre Position mit einem Gegner in ihrer Sichtweite tauschen kann. Und das heißt, ich sehe einen dort oben, der ist in der Sichtweite von der Flynn, dann tausche ich mit dem die Position, dann steht also einer dieser 4 Scharfschützen steht jetzt plötzlich unten in der Mitte meiner Leutegruppe und Flynn, deren Pistolenangriff 5 Schaden macht, kann jetzt jeden dieser 3 anderen nacheinander ausschalten. Weil sie tötet dann den ersten mit ihrem Schuss, sie hat einen Aktionspunkt verbraucht für dieses Positionstauschen, ihre nächsten 2 Aktionspunkte von 3 verbraucht sie, um den ersten Gegner zu erschießen, der ist tot, also kriegt sie 3 Aktionspunkte, mit den nächsten beiden erschießt sie den zweiten Gegner, der ist tot und dann erschießt sie den letzten von denen und dann kann sie immer noch nach unten, wo noch irgendwelche Nahkampfgegner sind, einen davon anschießen, was immer eine ganz gute Idee ist, jemanden anzuschießen, damit ein anderer ihn erledigen kann und damit sofort wieder seine Aktionspunkte auffüllt und ich hoffe, aus diesem ganzen Monolog geht jetzt hervor, dass sich das vollkommen anders spielt als XCOM.
Ja, das ist eine ganz andere taktische Gewichtung und es ergibt für mich auch irgendwie Sinn, aus rein statistischer Natur, denn wenn du dieses Bravado-Feature nutzt und dir immer wieder neue Aktionspunkte verschaffst, dann machst du ja pro Runde sehr viel mehr Aktionen, / sehr viel mehr Schaden als das Gegnerteam pro Runde. Du verschiebst also so ein bisschen die Balance zwischen eigenen Aktionen des eigenen Teams versus Aktionen des Gegnerteams und klar, das ist eine gewinnende Spielstrategie, das verschiebt krass die Macht der beiden Parteien im Spiel und dann ist das Spiel wahrscheinlich auch so designt, dass du dieses Feature richtig nutzt und wenn du es spielst wie in XCOM, machst du einfach pro Runde viel zu wenig Schaden und wirst überrannt.
Genau, wenn du spielst wie XCOM, dauert es nicht viele Missionen lang, bevor du so richtig schön den Hintern
bekommst
von dem Spiel.
Dafür brauchst du aber auch ein Kampfsystem, das wenig Zufall beinhaltet. Gibt's denn Zufall, also halt so Trefferchancen und sowas, die klassischen 90%, die in gefühlt 50% der Fälle nicht treffen?
Ja, also es gibt die, es macht eher so eine Geschichte mit 25%, 50%, 75% und 100%.
Oh,
also so im Groben, weil es noch eine andere Mechanik da gibt, die ich ganz interessant finde, so eine Glücksmechanik. Wenn du mit einem Schuss vorbeischießt, der vielleicht eine 50% Trefferchance hat, dann bekommst du Glück. Also das Glück ist wie so eine Ressource, die sich aufbaut. Und wenn du den nächsten du kriegst zum Beispiel 25 Glück, ja, und wenn du den nächsten 50% Schuss hast, kannst du das Glück benutzen, um einen 75% draus zu machen, weil du 25 Glück oben drauf setzt. Das ist eine ganz interessante kleine Mechanik, die gefühlt bei mir gar nicht so häufig zum Einsatz kam, beziehungsweise ich es immer so gemacht habe, automatisch Glück anzuschalten. Also das sollte ich welches aufgebaut haben, benutze ich das quasi in jedem Schuss. Mhm. Das kann man aber auch, wahrscheinlich dann auch noch auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, ich habe es jetzt auf dem normalen gespielt, kann man das aber auch noch sehr händisch sagen, okay, da will ich so und so viel Glück einsetzen, weil ich hier eine höhere Trefferchance brauche. Aber ich will noch mal ganz kurz auf dieses Bravado-Element noch mit einem anderen Beispiel eingehen, das dann verdeutlicht auch, wenn ich dazu komme, warum das nichts für mich ist. Jetzt hast du so einen Fall wie, stell dir vor, der Gegner ist genau vor dir, hinter so einer halbhohen Deckung. Und deine Figur ebenfalls. Ja, und man sitzt sich so gegenüber in halbhohen Deckung. Und der Gegner, der wurde jetzt schon von einem meiner Figuren angeschossen, ja, hat also zum Beispiel nur noch einen Hitpoint. Meine Figur, die ihm gegenüber in der Deckung sitzt, die kann den jetzt also umbringen. Und das, was jetzt bei XCOM relativ unintuitiv wäre, dass ich aus meiner Deckung direkt neben den Typen latsche, um ihn zu erschießen. Weil erstens, der könnte in Overwatch sein, was es hier nicht gibt. Und zweitens wäre es ja bei XCOM ein. Danach stehe ich aber vollkommen unter freiem Himmel, mhm, ja, und bin vogelfrei für jeden Gegner, insbesondere für die Sniper des Gegners. Aber hier, dann musst du eben dran denken, und da muss es dann einmal Klick machen, ist es ja ein, da ich ihn totschieße, habe ich danach nochmal eine völlig neue Runde mit dieser Figur und kann zum Beispiel wieder zurück in Deckung gehen oder noch jemand anderen totschießen. Und in vielen Fällen mache ich eine Aktion, die ausschließlich Sinn ergibt, weil es dieses Bravado-Feature gibt, aber die sich für mich irgendwie falsch anfühlt, wenn ich die auf der Karte mache.
Also XCOM kennen ist praktisch ein Nachteil für Spieler dieses Spiels, weil sie praktisch irgendwie einen falschen Instinkt haben, falsche Gewohnheiten.
Also zumindest mir ging's so. Mhm. Ich hab, weil die dadurch, dass du eben so eine Mechanik hast und dass, wenn du in der ersten Kampfrunde nicht alle Gegner oder zumindest einen Großteil der Gegner, die gerade da sind, abgefrühstückt hast, bist du auch sehr schnell tot. Also Dann ist auch sehr schnell ein oder zwei deiner Figuren tot. Und das Ganze wird dadurch eher zu einem Puzzle. Also Es erinnerte mich dann eher an Into the Breach zum Beispiel. Mhm. Ja, so ein Taktik-Puzzle, als es das tatsächlich bei XCOM der Fall gewesen wäre.
Sieht man das dem Level-Design auch irgendwie an oder der Gegnerpositionierung? Hat man hier den Eindruck, die Level-Designer und die Game-Designer waren mit dieser Bravado-Brille unterwegs und haben dir praktisch kleine Killstreaks vorbereitet, die du bloß erkennen musst, um Situationen mühelos zu lösen?
Ja. Und es ist auch, du musst auch auf die Idee kommen, diese Spezialfähigkeiten zu benutzen. Es kann sein, dass eine Mission anfängt, die erste Gegnergruppe, da ist irgendwo ein besonders starker Scharfschütze zum Beispiel, meilenweit von dir entfernt und auch hockt auch irgendwie hinter der Deckung und ich sitze dann so da und denke, was machst du denn jetzt mit dem? Und dann, ach warte mal, meine Flynn muss den ja nur sehen können, ich muss die nur an einen Ort bewegen, wo sie eine Sichtlinie zu ihm hat und dann kann ich mit dem die Position tauschen und dann steht er mit in meinen drei Typen und die können ihn umballern und so. Mhm. Also das ist halt ein völlig andere Perspektive, die du halt machen musst. Das hat bei mir schon so 2-3 Missionen gedauert und dann war ich aber so ein bisschen drin und dann habe ich aber festgestellt, diese Mechanik macht mir keinen Spaß.
Oh. Ja. Klingt witzig, das hat irgendwie auch mit, wenn die einzelnen Spezialfähigkeiten der Charaktere so krass ausgeprägt sind, mit offensichtlich der First Nation, wie hieß der, nicht Flynn, sondern
Laughing Deer,
den du genannt hast, den Laughing Deer, wenn der zum Beispiel so ein Melee-Rusher ist, dann hat er ja praktisch so irgendwie ein Werkzeug für den Beginn einer Killstreak, die halt irgendwie bei einem Gegner beginnt, der möglichst weit weg ist, damit er mit diesem Melee-Angriff rankommt. Ich denke da irgendwie fast an Lost Vikings. Jeder hat so sein Werkzeug in der Hand, das du für eine gewisse Situation benutzen kannst. Dazu gibt's dieses Bravado-System, praktisch die Aufgabe, so eine kleine Perlenkette aus Kills hinzubekommen, eine finite Nummer an Gegnern pro Gegnergruppe. Das ist klingt für mich, ehrlich gesagt, eigentlich ganz schön witzig. So, wie du es auch schon sagst, Into the Breach, ein Taktik-Puzzler.
Ja, viel eher. Du hast auch solche Sachen wie, also das ganze Ding belohnt extrem aggressives Vorgehen, mhm, auch in den Spezialfähigkeiten. Du hast zum Beispiel eine Figur, die du relativ am Anfang bekommst, Old Man Bill, wie er heißt, ein Cowboy-Zombie, dessen Spezialfähigkeit ist es, jedem Gegner in seiner Sichtweite 2 Schaden zuzufügen, plus extra Schaden für alle, glaube ich, so und so viele Hitpoints, die der Bill verloren hat. Also dessen Spielstrategie ist es, sich erstmal irgendwie anballern zu lassen und vielleicht nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Hitpoints zu haben, die Spezialfähigkeit zu nutzen. Und auch da wieder, es geht um Gegner in Sichtweite. Mhm. Also Gegner hinter einer Deckung zum Beispiel sehe ich in der Regel. Ja, ich habe nur eine niedrigere Trefferwahrscheinlichkeit, aber der wiederum fügt allen, die er sehen kann, mehrere Schadenspunkte zu. Und auch das führt zum Beispiel dazu, dass du mit dem halt eher aggressiv spielen solltest und dann halt mit einem solchen Spezialfähigkeitsmove mehr oder weniger das auslöst, damit ein anderer Charakter, weil die alle schon mal Schaden bekommen haben, jetzt auf eine Monster-Killstreak gehen kann oder ihn eben benutzt, um am Ende lauter angeschossene Gegner mit einem Streich umzubringen. Und jetzt kommen wir zu dem Widerspruch, den ich am Anfang des Podcasts aufgemacht habe, nämlich ich kann das Spiel empfehlen. Das, was es macht, auch diese Kernspielmechanik, ist grundsolide. Sie ist durchaus interessant. Sie macht mir nur keinen Spaß. Für mich fühlt sich das nicht cool und gut an, sondern ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, weißt du, das fühlt sich nicht wie irgendein Taktikspiel an, sondern oder wie auch irgendwelche Cowboys oder so, sondern durch diese Killstreaks und so hat das eher so ein Superhero. Mhm. Anmutung für mich. Und ich stelle halt einfach fest, das ist nichts, was ich persönlich gerne spiele. Und ich finde es sehr relevant, darauf hinzuweisen, dass das eben kein XCOM ist, damit man aufgrund der vielen, vielen Artikel dort draußen, die es mit XCOM mehr oder weniger, ja, nicht nur vergleichen, das haben wir jetzt auch gesagt, sondern haben wir jetzt auch getan, natürlich, um die Unterschiede rauszuarbeiten, aber beinahe schon so ein bisschen tut, das ist wie XCOM im Wilden Westen. Und nein, das ist nicht wie XCOM im Wilden Westen. Wer XCOM will und das hier kauft, kann böse auf die Nase fallen.
Okay, ja.
Das, weil ich hätte es mir jetzt gekauft, aufgrund dieser Sachen, habe ich es ja auch gemacht und mir macht es jetzt halt nach 5, 6 Missionen einfach keinen Spaß mehr. Das ist nicht, die Kernspielmechanik ist eine, die mir persönlich jetzt keinen Spaß macht. Sie ist grundsolide. Wer weiß, was er bekommt und wer genau das haben will, der kann hier aus meiner 5, 6-stündigen Erfahrung heraus bedenkenlos zugreifen. Aber wer hier ein XCOM erwartet, kann auf die Fresse fallen.
So ein bisschen wie, wenn man ein Insekt sieht mit schwarzen und gelben Streifen und sagt, es ist eine Biene, ist das so ähnlich wie wenn man so ein Grid sieht, wie eingangs besprochen, mit so einem Deckungssystem und Rundenkämpfen und dann sagt, es ist ein XCOM. Der Teufel steckt im Detail.
Ja, und du siehst auch zum Beispiel bei Steam viele der negativen Reviews, das ist jetzt gerade bei irgendwie einer 7 von 10 und ein erheblicher Teil der negativen Reviews ist, dass das nicht wie XCOM ist. Also letztlich, dass die Leute sagen, dieses System ist ja total overpowered, das System gefällt mir nicht und. Der Entwickler hat es natürlich halbwegs clever gemacht und schreibt jetzt nicht irgendwo auf seiner Steam-Seite, passen Sie auf, das sieht aus wie XCOM, ist aber keins. Ich nehme an, dem Entwickler und dem Publisher, dem wird es sehr recht gewesen sein, dass sehr viele Leute es mit XCOM verglichen haben. Mhm. Ja, der wird es billigend in Kauf nehmen, dass dann manche halt kein XCOM daraus bekommen, aber es ist eine andere Sorte Spiel. Es geht viel mehr in das Taktik-Puzzle rein. Also vielleicht so ein bisschen wie so ein Desperados in Runde oder so.
Ja, möglich. Ich habe noch ein paar Detailfragen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Gesprächsverlauf passen, aber zum einen, gibt es das System mit Nachladen und begrenzter Munition?
Nein, keine Munition, kein Nachladen.
Das ist okay, das hat...
Gut, dass du gefragt hast, habe ich hier noch dick auf dem Zettel stehen und bin schon weitergesprungen. Auch das trägt zu dem Eindruck bei, dass es hier fast so ein bisschen Superhero-mäßig unterwegs geht. Du musst nicht nachladen. Es gibt keine Munition.
Das macht das Gameplay noch mal schneller, ne? Das ist ja auch was bei bei XCOM hast du diese kleinen Phasen des Schadensausteilens, aber spätestens, wenn die Munition alle ist, musst du eh schon wieder zurück in Deckung und dich ein bisschen reorganisieren. Bei XCOM gibt's immer diesen Missionstyp der Zeitbeschränkung, ja? Du hast irgendwie nur 5 oder 6 Runden Zeit, bis du irgendwie eine Bombe entschärfen musst oder sowas. Und das waren die spannenderen Missionen für mich, weil sie dich ein bisschen rausgebrochen haben aus dem sehr, sehr passiven, sehr, sehr behutsamen, sehr langsamen Gameplay, zu dem eben das XCOM-Gameplay oder die ganzen Regeln verleitet haben. Und die waren für mich immer extrem spannend, extrem stressig auch. Aber sowas braucht Hard West 2 nicht. Da gibt's eh bloß den Missionstyp-Töter.
Doch. Das macht trotzdem ganz gerne eine Rundenbegrenzung. Ja. Das kommt immer noch on top. Und auch da wieder, weil es halt aggressive Spielweise belohnt, / erfordert. Da passt es dann natürlich noch dazu. Und offen gestanden, ich mag solche Missionstypen ja nie. Und mag ich auch bei XCOM nicht. Ich akzeptiere und respektiere, warum sie gelegentlich mal drin sind. Hier ist das allerdings, weißt du, noch mal so obendrauf so aggressiv. Und ich stelle auch fest, ich bin dann vielleicht auch einfach in solchen Spielen nicht irgendwie der Aggro-Spieler. Ich lasse mir gerne Zeit und baldovere die beste Taktik irgendwie raus, geh behutsam vor und so. Das macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Weißt du, das ist dann halt wieder so ein Fall. Hat mich jetzt hier handfest gestört, dass man nicht nachladen kann? Nee. Da werden jetzt andere sagen, oh nee, das finde ich so unrealistisch oder unglaubwürdig, dann ist das schon für mich gestorben. Wird es bestimmt welche geben, die halt einfach sagen, nee, das geht gar nicht, dass so eine Mechanik nicht drin ist. Die hat mich jetzt nicht gestört, aber sie ist natürlich deswegen nicht drin, damit du diese endlosen Killstreaks aneinander reihen kannst. Genau. Wenn du irgendwo nachladen müsstest, wird das Feature nicht funktionieren.
Richtig, witzig. Dann gab es auch noch in dem Trailer zu sehen, so Kunstschüsse, irgendwie Abpraller an irgendwelchen Gegenständen, womit man eben auch die Deckung von Gegnern umgehen kann. Das fand ich irgendwie ein ganz nettes Feature. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist ein nettes kleines Detail. Das macht vielleicht Spaß. Macht das vielleicht Spaß?
Du kannst. Ich habe es vergleichsweise selten eingesetzt. Das kriegst du im Tutorial erzählt und ich habe es, glaube ich, einmal noch benutzt. Also du kannst von gewissen Metallgegenständen, da steht zum Beispiel eine Schubkarre oder so in dem Level rum, und dann kannst du von denen kannst du einen Schuss, die nennen das Ricochet, also für das englische Wort für so einen Abpraller oder für so einen Streuschuss. Und dann kannst du da dran schießen, wenn zum Beispiel ein Gegner hockt in der Deckung und schräg hinter ihm steht so eine Schubkarre, dann kannst du auf die Schubkarre schießen und von dort den Schuss auf den Gegner lenken. Du kannst sogar noch mehrere Schüsse weiter verlinken in diesem Feature. Kann sein, dass das im weiteren Spielverlauf, ich fand das ein ganz nettes Feature. Im Tutorial habe ich gedacht, ach, guck mal da, das ist cool. Und danach habe ich es nicht mehr gebraucht.
Oder du hast nicht mehr dran gedacht.
Ne, doch, aber immer wenn ich dran gedacht habe, ging's nicht.
Okay. Ich dachte schon, das ist ein Empfängerproblem. Ach, schön.
Nee, vielleicht ist es auch ein Empfänger und ich hätte anders vorgehen müssen, damit ich mir das irgendwie machen kann. Das kann sein. Ich hab's wie gesagt nicht gebraucht oder benutzt, aber es ist drin und man kann das bestimmt auch exzessiver benutzen, als ich das gemacht habe. Ich habe halt sehr exzessiv diese Platztausch-Geschichte gemacht, da wird halt, mit der einen Fähigkeit wird halt aus einer, ich habe keine Idee, wie ich die hier innerhalb von einer Runde ausschalten soll, jetzt sind sie weg.
Ja, das klingt eigentlich auch irgendwie ganz witzig. Also was du mir erzählst, gefällt mir eigentlich ganz gut und ich finde es ganz spannend, wie dieses, ich will es jetzt nicht XCOM-Gameplay sagen, aber wie so praktisch Rundentaktik sich in der letzten Zeit entwickelt hat. Vielleicht ist ein besserer Vergleich zu diesem Spiel auch ein Final Fantasy Tactics, weil letztendlich unterscheiden dass die sich dann auch nicht so schrecklich groß. Okay, das Deckungssystem und so Trefferwahrscheinlichkeiten, das drückt halt schon eher so in den XCOM-Vergleich. Aber schon Mutant Year Zero, das Gears Tactics, hieß das Gears Tactics? Ja, dieses Gears of War, XCOM-ähnliche Ding, das hat auch seinen eigenen Weg beschritten. All diese Spiele bringen dieser Formel neue Konzepte hinzu, schneiden alte Zöpfe ab. Und ich finde das insgesamt ein sehr schönes Genre, weil es eben, Rundenkämpfe sind halt angenehm, weil sie eben keine Reaktionen benötigen, also keine Reflexe, keinen Skill in dem Sinne des Moment-to-Moment-Gameplays, sondern eher eine intellektuelle Herausforderung, ein Micromanaging von verschiedenen Werten, Aspekten, Positionen, Schaden und in manchen Fällen sogar praktisch wirklich Matheaufgaben. In dem scheint es ja auch zu sein, regelrecht Puzzle-Aufgaben, die es zu lösen gibt. Und wenn das Ganze cool inszeniert ist, dieses Gears Tactics war auch ein relativ simpler Genrevertreter, der übrigens auch so in die Richtung reinging. Da hatte man sein Squad auch mehr und mehr in die Richtung entwickelt, dass du beim Kill eines Gegners wieder mit praktisch mehr Power bekamst und wieder weitermachen konntest und dich da praktisch sehr, sehr aggressiv für so ein Genre durch den Level bewegt hast. Das hat mich jetzt auch ein bisschen daran erinnert. Finde ich sehr schön, wie es eben jetzt inzwischen nicht bloß noch XCOM gibt, sondern sehr, sehr viel andere Spielarten. Und wir machen lediglich den Fehler und vergleichen es mit XCOM, weil wir es so gewohnt sind. Vielleicht brauchen wir einen neuen Namen für dieses Genre.
Es gibt ja den Namen Rundentaktik. Ja?
Der ist halt so groß.
Ja, aber wir sollten halt, weil wir machen es ja nicht. Also wir haben es jetzt damit verglichen, um die Unterschiede rauszuarbeiten. Mhm. Vielfach wurde es damit verglichen, um sozusagen zu sagen, das ist wie das andere. Und glaube, in einer dem Genre tut es gut, wenn wir nicht alles unter dem Oberbegriff des XCOM-Klons subsumieren. Ja, der funktioniert natürlich schön als Clickbait wäre zu viel gesagt, aber klar, weißt du, in so einer Headline, bei so einem Test oder so, schreibst du XCOM-Klon, dann denken die Leute, oh, guck mal, XCOM-Klon. Ja, also ich verstehe schon auf einer Reichweitenebene, warum das halt über Gebühr strapaziert wird, aber man sollte halt aufpassen, dass man nicht jeden Genrevertreter der Rundentaktik automatisch als XCOM-Klon subsumiert. XCOM ist eine Ausprägung der Rundentaktik. Hier sehen wir eine andere Ausprägung der Rundentaktik, weil durch eine andere Kernspielmechanik einfach ein völlig anderer Spielablauf und eine völlig andere auch Denkstruktur und Strategie und so weiter fällig ist. Klar ist beides Rundentaktik, aber sehr, sehr unterschiedliche de facto auf spielerischer Ebene Rundentaktik, sodass die Sorte Rundentaktik, die in XCOM ist, nicht automatisch oder jedem, der die Sorte mag, wird nicht automatisch die andere Ausprägung gefallen. Mhm. Ist so ein bisschen wie, weißt du, wir können sagen, Cyberpunk und Diablo sind beides Rollenspiele mit Actionkämpfen. Ja, wäre jetzt erstmal per se nicht falsch, käme aber trotzdem nicht auf die Idee, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Im Sinne von einem Diablo 3 ist voll der Cyberpunk-Klon.
Ja, man könnte auch Half-Life als Doom-Klon bezeichnen, wenn wir bei alten Namensgebungen wären, bis sich der Begriff des Ego-Shooters entwickelt hat. Wäre auch nicht passend. Ach ja, ja schön. Natürlich knifflig, weil wir, glaube ich, als Spieler auch so ein bisschen so dieses Auge für ein Spiel entwickelt haben. Wir sehen einen Screenshot und ziehen unsere Schlüsse. Und in dem Fall sind es dann tatsächlich sogar Screenshots und Spielszenen, die dich auf die falsche Fährte führen, weil du eben gewohnt bist, dass etwas, das so aussieht, sich spielt wie XCOM. Und das kann der Trailer ja nicht vermitteln. Und das vermittelt offensichtlich nicht mal die Steam-Page.
Das wollen die ja auch nicht.
Dass es halt was anderes ist.
Das wollen die auch nicht. Du nimmst doch jeden XCOM-Vergleich als Publisher und Entwickler, nimmst du doch mit Kusshand. Darüber verkaufst du doch dein Ding. Weil, wie gesagt, warum habe ich das Teil gekauft? Weil mir versprochen wurde, es sei wie XCOM im Wilden Westen.
Ja, da war der Vorgänger tatsächlich wie XCOM im Wilden Westen, was ja auch noch ein bisschen auf die falsche Fährte führt. Ah. Es ist also auch ein erhobener Zeigefinger Richtung Entwickler, vielleicht, aber auf jeden Fall Publisher.
Ja, und
wer auch immer die Steam-Page innehat.
Und generell an, also erhobener Zeigefinger an so eine Öffentlichkeit, weil ich glaube, da wurden einige Menschen einfach handfest auf die falsche Fährte gelockt, indem ihnen das als ein XCOM-Klon verkauft wurde, der er nun mal nicht ist, was die Kernspielmechanik angeht. Und ich bin da jetzt das Paradebeispiel, ja, ich würde nicht annehmen, dass ich hier der einzigartigste Mensch der Welt bin, also es wird auch anderen Leuten wird es gehen wie mir, die davor sitzen und sagen, das ist schon ein solides Spiel, aber so macht mir diese Rundentaktik keinen Spaß. Das ist nicht die Ausprägung, die ich gerne spiele. Ja, und das wird auch dann, ja, wenn wir jetzt beim Fazit sind, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das ist ein Spiel, das ich jetzt nicht mehr weiterspielen will, weil mir diese Kernspielmechanik keinen Spaß macht, von dem ich aber konstatieren muss, ja, es ist ein solides Spiel. Es ist ein solider 70er auf der grünen Wiese. Und wer genau sowas sucht, nämlich ein XCOM in, jetzt mache ich es mal selber, aber ein XCOM in hyperaggressiv, kriegt da einfach ein solides Spiel geliefert. Deswegen kann ich das nur, weil ich es persönlich nicht mag. Das hier ist wirklich eine Geschmackssachenausprägung. Das kann ich nicht qualitativ festmachen, sondern einfach nur an meiner bevorzugten Spielweise.
Ja. Und du hast ja zumindest lang genug gespielt, um zu sehen, dass offensichtlich dieses Spiel bedienbar ist, dass es keine großen signifikanten Schwächen hat, keine anderen K.O.-Kriterien.
Nee, mir ist nix begegnet. Im Internet heißt es vielfach, dass die Ladezeiten zu lang wären, kann ich nicht bestätigen, gab aber relativ schnell auch schon einen Patch, der das anscheinend hat beheben sollen. Also bei mir mit der SSD-Festplatte war nix zu bemerken, wo ich jetzt sagen würde, das dauert über Gebühr lang.
Nice. Loading Time Issues Fix am 9. August, also 2 Tage vor unserer Aufnahme, da passt es ja.
Ja, also ich hatte auch ansonsten nirgendwo irgendwie Probleme, keine Abstürze, kein gar nichts. Das lief locker flüssig durch. Und wenn mir die Kämpfe mehr Spaß machen würden, hätte ich das jetzt auf jeden Fall auch weitergespielt. Aber ich merke halt einfach, ich sitze dann so davor und dann kommt die nächste Schlacht und ich so, ich würde jetzt eigentlich am liebsten das tun, aber wenn ich das tue, verliere ich.
Ja.
Ja, das ist halt wirklich so ein bisschen, was macht man persönlich am liebsten, wie geht man bei solchen Sachen vor? Ich habe übrigens auch nichts dagegen, wenn das Spiel das ab und zu, weil XCOM tut das auch, nämlich in den Missionen, die du vorhin angesprochen hast, wo du zum Beispiel ein Rundenlimit hast, da sagt es dann mal, in der Mission gehst du jetzt mal aggressiv vor. Und als so ein Tempowechsel finde ich das Ganze ganz cool, aber wenn das gesamte Spiel eben hyperaggressiv ist, dann trifft es einfach nicht meinen Rundentaktikgeschmack, ist aber ein solides Spiel und ich hoffe, wir haben da die Unterschiede jetzt auch anständig rausgearbeitet und jeder unserer Hörerinnen oder Hörer weiß zumindest, was ihn da erwartet.
Mhm. Old Man Gebauer hat kurz in den Saloon geschaut und gesagt, das ist nicht meine Sorte Poker und ist in den Sonnenuntergang geritten.
Ja. Wahrscheinlich. Gut, apropos in den Sonnenuntergang reiten, meine Damen und Herren, das können Sie, das könnt ihr jetzt auch tun. Wir sind nämlich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören und natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ihr seid die geilsten Cowboys dort draußen, aber das wisst ihr ja sowieso schon selbst. Wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Bis dahin.